Ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das war gerade ein schönes Bild hier. Das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Einige haben froh gestrahlt, die anderen haben mich angeguckt. Wir haben allen Grund zur Freude, unser Herr ist auferstanden. Was ist das für eine Siegesfeier, die wir heute hier miteinander feiern? Ostern steht immer so ein bisschen in der Gefahr, zur Routine zu werden, dass wir völlig vergessen, worum es eigentlich geht. Das Unglaubliche ist geschehen, das Grab ist leer. Früh am Morgen, wir hatten das gehört, kam Maria zum Grab und fand es offen. Früh am Morgen. Ja. Früh am Morgen. Habe ich euch heute Morgen schon den Ostergruß geschickt, mancher vielleicht aus dem Bett geklingelt, aber das macht nichts, wenn der Herr auferstanden ist, dann kann uns das nicht mehr in Frieden lassen. Ich bin irgendwann vor Tabor war das auf jeden Fall noch, mal auf dem Ostertreffen von OM gewesen in Gelsenkirchen. Und da sind wir morgens durch die Straßen gegangen und da haben die Ostertreffer untereinander sich gegrüßt mit diesem Ostergruß, der Herr ist auferstanden, und ich rief das fröhlich einem anderen Ostertreffer zu, und oben am Fenster mitten in der Stadt stand so ein Herr im Feinripp-Unterhemd und sagte, jetzt werden Sie mal nicht frech da unten. Der dachte, ich meinte ihn. Viele wissen gar nicht mehr, worum geht's eigentlich. Das Grab ist leer, der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Hier ist das Evangelium jetzt vollendet, der letzte Schritt getan, der Tod ist überwunden, endlich. Jetzt ist die Macht des Todes gebrochen. Das Grab ist leer. Warum? Der Tod hatte gar kein Anrecht an Jesus Christus. Er musste ihn wieder hergeben, weil er ohne Sünde war. Tod ist doch nur Folge der Sünde. Und Jesus hatte gar keine. Und der Tod konnte ihn nicht halten, musste ihn wieder hergeben. Ja? So konnte der Tod ihn nicht halten. Das ist wirklich so geschehen. Das hat nichts mit Kerygma oder mit Märchen zu tun. Es war einmal Radkäppchen und der böse Golf. Ja? Oder mit Übertragung, nein, er ist leibhaftig auferstanden, sein Grab ist leer. Der Siegel auf das Evangelium. Wenn der Mensch gerettet werden will, und das wissen die meisten Menschen nicht mehr, dass wir Rettung brauchen. Ja? Wenn der Mensch gerettet werden will, wenn er Anteil haben will an dieser Erlösung von Sünde, Tod und Teufel, worüber wir ja im Karfreitagsgottesdienst hier ausführlich miteinander den Blick drauf geworfen haben, dann muss der Mensch das Evangelium hören und annehmen. Ja. Was ist das Evangelium? Das Evangelium sagt, Jesus hat mich aus lauter Liebe am Kreuz durch sein teures Blut errettet von Sünde, Tod und Teufel. Ich darf im Frieden mit Gott und mit dem Nächsten leben. Das ist Evangelium. Ich darf endlich Frieden haben für Zeit und Ewigkeit. Ich darf wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ja, jetzt ist Jesus nicht bei den Toten. Was sucht ihr ihn bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, sagte der Engel. Was für eine Freude wird dieser Engel gehabt haben, der Maria am offenen Grab zusprechen konnte. Was für eine Freude, diese Osterfreude. Jetzt ist der Tod überwunden, Jesus lebt. Und im Glauben gilt das auch mir. So, und jetzt beschreibt der Apostel Paulus im Korintherbrief genau dieses Thema, dass diese Auferstehung Jesu von den Toten doch auch uns gilt. Dass wir doch da auch mit gemeint sind. Es gibt nämlich einige, damals in Korinth, und heute auch noch, die glaubten zwar, dass Jesus auferstanden ist, aber sie leugneten die Auferstehung von den Toten. Wie wir es ja im Glaubensbekenntnis bekennen. Ja? Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Daran glauben wir. Und da gab es welche, die das nicht glaubten, die zwar sagten, ja, Jesus, der ist auferstanden, aber wir werden von den Toten nicht auferstehen. Ja? Also, die nicht glauben, dass diejenigen, die das Evangelium angenommen haben, auch aus den Toten auferweckt werden. Jetzt lese ich aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht. Dadurch, dass ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun, ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wir beten. Herr, leite uns in deine Wahrheit. Segne Reden und Hören. Amen. Paulus arbeitet hier ganz klar als erstes Mal was heraus? Das Evangelium. Er sagt, was ihr angenommen habt, worin ihr auch steht. Ja, und er arbeitet es raus. Christus gestorben für unsere Sünden. Christus begraben, also wirklich tot gewesen. Christus auferweckt vom Tod am dritten Tag und Christus erschienen und bezeugt im Alten Testament und durch die Zeugen, die Paulus hier benennt. Er schreibt das an Menschen, die das Evangelium angenommen haben. Und dazu müssen wir aber erstmal Evangelium gehört haben. Am Anfang eines jeden Glaubenslebens steht Evangelium. Ohne Evangelium kommen wir nicht zum Glauben. Es muss uns jemand gesagt haben. Oder wir haben es gelesen. Ja. Ohne Evangelium geht's nicht. Es hat Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt des Evangeliums Menschen zu retten. Er schreibt an Menschen, die an Jesus Christus glauben, wie wir es ja im Glaubensbekenntnis bekennen, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Immerhin, so viel war klar bei ihnen. Heute wird ja sogar von der Kirche, von den Theologen, gar die Auferstehung Jesu geleugnet. Müssen wir uns mal vorstellen. Ja, da sagt man dann zwar auch, ja, Christus ist auferstanden, aber wenn wir mal zurückfrügen, fragen würden, frügen geht, ne? Ja, wenn würde geht, aber auch, ja, ist ja auch egal. Zurückfragen würden, frügen klingt schön. War das Grab wirklich leer? Fragezeichen. Wird die moderne Theologie sagen, nein, es war nicht leer. Jesus lebt da, wo von ihm gesprochen wird, aber das Grab war nicht leer. Die moderne Theologie hat sich das auf die Fahne geschrieben. Deswegen muss auch die moderne Theologie die Sünde abschaffen, weil Paulus doch in den weiteren Versen ausführt, die wir hier jetzt nicht mehr haben. Vers 17 kann er schreiben, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Mit anderen Worten, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann geht nach Hause. Dann haben wir keine Hoffnung. Dann brauchen wir auch keinen Ostergottesdienst feiern, Karfreitag auch nicht. Dann haben wir keine Hoffnung. Dann sind wir verloren. Dann ist die Erlösung weg. Dann brauchen wir Christus nicht mehr, wenn er nicht auferstanden ist. Und deswegen macht sich die Kirche heute auch so überflüssig und man braucht sie auch wirklich nicht mehr, weil sie durch diese Theologie sich selbst überflüssig gemacht hat. Denn die Kirche kann doch niemanden retten. Das kann doch nur der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Der Glaube rettet. Halten wir daran fest, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig, leibhaftig, wahrhaftig, wirklich auferstanden. So, und dann benennt Paulus die vielen, vielen Zeugen, die ihn gesehen haben. Zeugen der Auferstehung, das war erfragbar. Zu denen konnte man gehen. Ja, hast du das auch? Ja, habe ich auch gesehen. Hast du den Auferstandenen? Ja, habe ich gesehen. Das war erfragbar. Es war verifizierbar. Auf Augenzeugenberichte hin, die das alle bezeugt haben. Er erwähnt 500 Leute und die Apostel und so weiter. Die alle Zeugen gewesen sind. Ja, und heute meint man, man könnte die alle Lügen schimpfen. Die hätten sich das nur ausgedacht. Unverständlich, dass man das heute madig machen will. Und jetzt geht es weiter. Jetzt zeigt der Apostel auf, dass diese Auferstehung Jesu auch uns gilt, wenn wir das Evangelium angenommen haben. Jedem Menschen, der das Evangelium angenommen hat, der sich bekehrt hat, der Christ geworden ist, gilt jetzt diese Auferstehung. Das heißt, die gilt uns genauso. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, ich glaube, die Auferstehung der Toten. Dass wir mit ihm auferweckt werden. Ja? Das ist eins. Wenn wir Christen geworden sind, wenn wir das Evangelium angenommen haben, uns bekehrt haben, dann gilt uns doch nicht nur der Tod Jesu. An Karfreitag, den hätten wir eigentlich sterben müssen. Eigentlich hätten wir da hängen müssen. Jetzt hat Jesus das für uns getan, stellvertretend. Das ist erledigt. Ja. Dann gilt uns doch wohl genauso auch seine Auferstehung. Wir sind doch dann sein Eigentum. Er hat uns doch erkauft durch sein Blut. Wir gehören doch ihm. Aber dann gehören wir ihm doch nicht nur für die paar Jahre hier auf der Erde, sondern dann wohl doch auch für die Ewigkeit. Ja. Der Tod hat doch auch an uns dann gar kein Anrecht mehr. Wir müssen zwar alle tot sterben, den leiblichen Tod, ja. Aber wenn wir die Erlösung Jesu, die er am Kreuz für uns erworben hat, in Anspruch nehmen, dann holt er uns da wieder raus. Ralf, können wir nochmal den Spruch haben von zu Anfang? Ach so, du hast die andere. Ja. Jesus sagt doch in Offenbarung 1,18, ich habe die Schlüssel des Todes und Luther übersetzt und der Hölle und des Hades, des Totenreiches. Er hat den Schlüssel. Und wenn wir tot gestorben sind, dann holt er uns da wieder raus, weil wir doch sein Eigentum sind. Dann kommt er und sagt hier, dich und dich, du bist mein, dich kenne ich und holt uns da wieder raus. Das gilt uns. Das ist die Siegesfeier, die wir feiern an Ostern. Dann, das hatten wir ja am Karfreitag gesehen, dann sind wir nicht nur freigesprochen von der Strafe für Sünde, sondern wir sind durch den Glauben vor Gott ganz gerecht. Es gilt uns die ganze Gerechtigkeit Jesu. Wir sind nicht nur freigesprochen vom Tod, sondern wir sind auch gerecht vor Gott, weil er uns durch Jesus ansieht. Als ganz Gerechte. Und wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Die Soldaten hatten Jesus ein rotes Soldatengewand angezogen, als sie ihn geißelten. Hier schon mal das Bild auf die ganze Sünde, die auf ihn gelegt wird. Und vorhin haben wir es gehört in Matthäus 6, der Engel bei der Auferstehung hat ein weißes Gewand an. Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Der Schreck einer jeden Hausfrau, Blutflecken auf dem weißen Gewand. Wie soll ich das wieder rauskriegen? Ja. Christi Blut für uns reinigt uns von aller Schuld. Und darum geht es. Es geht nicht um Religiosität, nicht um Osterhasen und Fruchtbarkeitssymbole, was die Eier ja darstellen sollen. Oder um transzendente Erfahrung. Es geht darum, ob ich vor dem lebendigen Gott bestehen kann. Darum geht es. Ja? Und das kann ich von mir aus nicht. Ich kann nicht bestehen vor Gott. Auch nicht durch Verdienste. Kann ich nicht. Niemand kann das. Wir müssen nur eingestehen, schuldig, schuldig. Der verlorene Sohn, als er zurückkam zum Vater, was hat er gesagt? Wer weiß es? Vater, ich habe gesündigt. So. Und hat nicht vorgeschoben, ja, es war halt eine Hungersnot und dann hatte ich die falschen Freunde und hat sich gar nicht selbst gerechtfertigt, sondern sagt, ja, ich habe gesündigt. Ja. Nichts mehr mit Selbstrechtfertigung. Ich konnte ja gar nicht anders. Die Umstände waren ja so. Und der Vater nimmt ihn an und lässt ihm Feierkleider anziehen. Jesus hat das alles für mich stellvertretend erledigt. Das ganze Gesetz Gottes gehalten, Gott über alle Dinge geliebt. Was ich hätte tun sollen und du auch und was wir alle nicht getan haben. Oder sitzt hier jemand, der Gott über alle Dinge liebt? Nee, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, hat er gesagt. Ja? Ja? Das hat er alles für uns getan. Und dann gilt uns doch diese Gerechtigkeit, die Christus uns erworben hat. Ja? Dann sind wir auch solche, an denen der Tod überhaupt kein Anrecht mehr hat. Dann wird Christus uns da auch wieder rausholen. Nochmal Johannes, der die Offenbarung niederschrieb, da sah er ja den Auferstandenen in einer Vision und der spricht ja zu ihm, unseren Vers, den wir gerade hatten, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja. Da haben wir es. Wir brauchen uns vor dem Tode, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir das im Glauben annehmen, brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Wir können Frieden haben, zu wissen, ich bin in der Hand Gottes, ich bin sein Eigentum und er holt mich da wieder raus. Ja. Im Lied heißt, der Tod war bisher für alle das Letzte, auch dann, wenn man noch die Gräber verziert. Habt ihr übrigens schön gemacht. ihr und ihr. Ja. Doch unser Herr lebt und man kann ihm begegnen, die ganze Welt wird von ihm regiert. Da ist die Hoffnung. Christus ist der Erste, er hat uns das Leben geschenkt, er ist auch der Letzte, der uns in Empfang nehmen wird, wenn wir durch das dunkle Tor des Todes gehen müssen. Denn er ist lebendig in alle Ewigkeit, er hat die Schlüssel zum Tod und zur Hölle. Und dann wird er uns, wenn wir ihm geglaubt haben, wenn wir ihm nachgefolgt sind, dann wird er uns mit seinem Schlüssel aus dem Totenreich wieder rausholen und sagen, Tod, der und der, da könnt ihr jetzt euren Namen einsetzen, gehört mir. Du hast überhaupt kein Recht an ihm, an ihr. Ja, ich habe bezahlt hier, ich habe ihn ausgelöst, das Lösegeld habe ich gebracht und dann nimmt er uns wieder mit. Ja. Und das wollte der Apostel Paulus hier klar machen. Nicht nur sein Tod gilt uns, sondern genauso auch seine Auferstehung. Und deshalb ist eigentlich jede Trauerfeier, die wir für jemanden halten, der im Glauben an Jesus Christus gelebt hat und gestorben ist, doch eine Siegesfeier. Weil wir wissen, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Oder wie Willi immer so gerne hatte, und ich überlebe alle. Ja. Ich bin es. Ja. Was ist das für eine Hoffnung? Jetzt ist einer wiedergekommen von den Toten. Die Menschen sagen ja immer, hier ist ja noch keiner wiedergekommen. Woher wollt ihr denn wissen, was dann ist, wenn ich tot sterbe? Doch, einer ist wiedergekommen. Jesus selber. Und dem wollen sie nicht glauben. Ach, das sind doch Hirngespinste der Frommen. Ja. Ja. Dann sagt man immer, ja, so Hauptsache, ich habe so eine anständige Lebenslinie. Hat mir neulich mal, das ist schon Jahre her, mal jemand gesagt, da habe ich ihn mal gefragt, was ist denn so eine Lebenslinie? Beim Besuch auf dem Friedhof habe ich sie dann gesehen, diese Lebenslinie. Da steht dann so ein Geburtsdatum, dann kommt so ein Strich und Sterbedatum. Und das dazwischen, dieser kleine Strich, dieses Minuszeichen, das ist die Lebenslinie. Habe ich mir gedacht. Ein Minus zählt nicht. Erst wenn unser Herr das durchkreuzt und ein Plus daraus macht, dann ist unser Leben ewig gültig. Dann habe ich keine Lebenslinie mehr, dann habe ich ein Lebensplus oder ein Lebenskreuz oder was auch immer. Ja. Hauptsache, ich bin anständig. Ja, Anstand hat noch keinen gerettet. Ja. Anstand scheitert doch letztlich immer an uns selber. Oder?
Tue Recht und scheue niemand.
Ja, genau. Tue Recht und scheue niemand. Das geht so lange gut, bis mir jemand krumm kommt, ne? Der soll mir mal kommen. Hatten die Pharisäer auch gedacht, ja, wenn ich anständig lebe, wenn ich die ganzen Gebote halte, oder modern gesprochen, wenn ich das tue, was die Kirche sagt, da ist doch alles in Ordnung. Nein, ich kann es nicht. Das war Luthers Erkenntnis. Ich kann es nicht. Ich soll doch Gott über alle Dinge lieben. Und damals lehrte die Kirche, ja, dann musste ins Kloster gehen, Mönchsgelübde, deshalb wurde er Mönch. Und hat dann gemerkt, je mehr ich mir diese Mönchelei auferlege, desto mehr entsteht eine Art Hass gegen Gott in mir, da erschrak er zu Tode. Ich soll Gott doch lieben. Und jetzt hasse ich ihn. Er hat keinen Frieden gehabt, bis er endlich zur Erkenntnis kam, durch Glauben schenkt mir Jesus diese Gerechtigkeit. Im Glauben nehme ich sie an. Durch sein Blut hat er das für mich erworben. Und ich bin sein für Zeit und Ewigkeit. Jetzt guckt mich nicht so betröppelt an. Freut euch. Ja, ihr müsstet manchmal das sehen, wenn man dann hier steht und man sagt, was freudig ist. Und dann gucken die Leute, als hätte man gerade gesagt, dass der Bundeskanzler gestorben ist oder so.
Da freuen sich alle.
Ja. Ostern, die Freude, die dahinter steht. Freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden und das gilt auch uns. Und bitte, ich komme noch einmal kurz zurück, ich soll das nicht immer, gehört aber hierhin. Wenn die moderne Theologie sagt, er ist nicht auferstanden, dann werden wir auch nicht auferstehen, sagt Paulus weiter in den Versen, die dann kommen. Ist Christus nicht auferstanden, dann werden auch wir nicht auferstehen. Ja? Dann sind wir betrogene Leute. Ja? Dann hat Gott uns belogen, aber er kann nicht lügen. Er ist die Wahrheit. Ja. Wo sind wir da mitgeblieben? Ich muss euch ja gestehen, gestern überkam mich so ein bisschen so eine Traurigkeit, wo ich dann nochmal mit dem Hund auf der Abendrunde war und sah, wie so viele Leute nach Kölbe zum Osterfeuer gingen und überhaupt nicht wissen, worum es Ostern eigentlich geht. Ich gedacht habe, was gibt euch denn ein Osterfeuer? Das ist alles diesseits, alles, das ist ein Erleben, das ist Gemeinschaft vielleicht, aber was bringt das denn? Wenn ich da hingehe, weil ich sage, der Tod ist besiegt, ja, und ich nehme all das mit, was mir im Weg steht und werf's da ins Feuer, dann ist das Osterfeuer eine tolle Sache. Alle Bücher, die ich vorher gelesen habe, ja, alle Zeitschriften, die mich gefangen genommen haben, ja, das kann ich da ins Feuer werfen. Dann geht hin zum Osterfeuer sofort. Gibt's irgendwelche Irritationen? Nee? Gut. Ja, dann ist das Osterfeuer eine tolle Sache. Ja. Und auch hingehen, um mit Menschen über das Wesentliche zu reden, zu sagen, ja. Und dann ist Ostern denn nicht mehr als ein Feuer machen und Eier suchen und ein Hase? Am Kreuz hing kein Hase, da hing der Herr Jesus. Gudrun sagt, der Hase legt auch bis heute keine Eier. Wir überschauen ja, wenn es hochkommt, was wir überschauen, 4000 Jahre Menschheitsgeschichte. In diesen 4000 Jahren ist aus dem Hasen noch nie ein Ei gekommen. Das glauben die Menschen dann. Aber wenn Jesus sagt, ich habe für dich bezahlt, das glauben sie nicht. Ja. Ich möchte euch einladen, ganz euer Vertrauen in diesen Herrn zu setzen. Ich lebe, sagt er, und ihr sollt auch leben. Ja. Er hat uns das Leben geschenkt, doch nicht nur für die paar Jahre hier auf der Erde. Das wäre ihm doch zu wenig.
Darf ich das dazu sagen?
Sag mal, was der Heinz gesagt hat. Ja.
Christus ist auferstanden, ich werde auch auferstehen.
Ja, genau. Das ist unsere Hoffnung. Christus ist auferstanden und er wird mich mitnehmen. Ja? Er wird mich da rausholen. Und dann sind unsere Trauerfeiern, die wir feiern, Siegesfeiern. Dann wissen wir, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Ja? Er ist besiegt. Ja, Jesus hat das getan. Ja, und das ist Ostern. Und nochmal, das gilt mir. Was muss ich dafür tun?
Glauben.
Nur glauben. Ich kann mir das nicht verdienen. Das kann ich nur geschenkt werden. Wie will ich mir das denn verdienen? Womit denn? Womit kann ich Gott denn beeindrucken? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ich kann es nur durch Glauben geschenkweise annehmen, das war Luthers Erkenntnis. Und dann gilt mir ein volles und freies und ewiges Heil. Und dann kann ich befreit leben. Und dann muss ich mich nicht mehr um mich selber drehen, sondern dann bin ich frei gemacht von mir und dann kann ich mich auch um die Dinge des Reiches Gottes und um die Nächsten kümmern. Das ist Evangelium. Amen. Wir beten. Herr Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir für diese gewaltige Botschaft. Du hast in Jesus Christus den Tod besiegt. Du hast den Weg für uns frei gemacht zur Ewigkeit bei dir. Herr, und du hast den Schlüssel, du holst uns da aus dem Tod wieder heraus, weil wir dein Eigentum sind. Du hast uns teuer erkauft mit deinem heiligen, teuren Blut, mit deinem unschuldigen, bitteren Leiden und Sterben, auf dass wir dein Eigentum seien. Und das sind wir doch für die Ewigkeit. Und so bitten wir dich, Herr, schenk, dass wir das annehmen. Herr, dass wir unser Leben ordnen von daher. Du hast all das für uns getan, du hast uns das abgenommen, wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern. Das hast du erledigt. Und so bitten wir dich, Herr, schenk, dass wir es fassen können. Du hast gesagt, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, willst du dich von uns finden lassen. Ich möchte dich für die unter uns bitten, Herr, die das noch nicht angenommen haben, geschenkweise angenommen haben, schenk doch, Herr, dass wir es tun, dass wir es annehmen und befreit leben und sterben können. Danke für diese gewaltige Botschaft. Danke, dass du diesen Weg aus lauter Liebe gegangen bist für uns. Und präge es uns ins Herz ein, Herr, dass wir im Glauben bleiben, bewahre du uns den Glauben. Danke, dass du uns vorangehst als der gute Hirte, der vorne ist und den ersten Schritt geht. Und dass du uns mitnehmen willst durch den Tod in deine Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne frohe Ostern. Amen.